Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik.
Heute, das Recht schweigt nicht mehr da, wo die Waffen sprechen. Aufgaben und Möglichkeiten der Kriegsverbrechertribunale. Eine Sendung von Jele Pilar Weißkopf.
Kriegsverbrechen und Völkermord sind geradezu unvorstellbar. Worte, Zahlen oder gar trockene Statistiken können kaum das Grauen beschreiben, welches die Menschen erleben mussten. Auch Bilder vermitteln nur Schemen und bruchstückhaft, was sich abgespielt hat, zum Beispiel in Ruanda und im ehemaligen Jugoslawien.
Die Täter dürfen nicht ungestraft davonkommen. Eine unabhängige Justiz gewährleistet wenigstens die juristische Aufarbeitung des Unvorstellbaren. Wenn diese Justiz in den Ländern allerdings nicht mehr existiert, dann können sich die Vereinten Nationen einschalten. Deshalb hat sich der UN-Sicherheitsrat entschlossen, die beiden Ad-hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda einzurichten.
Die Verhaftung des Belgrader Diktators Slobodan Milosevic vor 2 Wochen und seine heutige Einlieferung in ein Krankenhaus hat die Arbeit dieser Tribunale wieder in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Soll sich Milosevic, wie die Regierung in Belgrad es will, zunächst vor nationalen Gerichten in Jugoslawien verantworten müssen? Oder soll er gleich vor das Kriegsverbrechertribunal gestellt werden, wie es von vielen Ländern gefordert wird?
Carla Del Ponte ist Chefanklägerin der beiden internationalen Tribunale. Sie klagt an bei Völkermord, Kriegsverbrechen und bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Tribunale stehen dabei in der Tradition der Prozesse von Nürnberg und Tokio aus den Jahren 1945-46. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden vor diesen Militärgerichtshöfen der Alliierten Menschen individuell für Verbrechen im Krieg verantwortlich gemacht. Stefan Vespi, Ankläger beim Jugoslawien-Tribunal.
Typischerweise waren es eben internationale Gerichte, die diesen ersten Schritt gemacht haben, weil eben die nationalen Staaten, in deren Interesse eben die Soldaten Krieg führen, dazu nicht in der Lage waren, weil das Justizsystem kollabiert ist natürlich, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, oder nicht dazu fähig oder willens sind, aus verschiedenen Gründen.
Nürnberg habe gezeigt, dass es in der Tat möglich sei, Kriegsverbrechen zu untersuchen, anzuklagen und in einem öffentlichen Gerichtsverfahren zu beurteilen, so Del Ponte. Die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse haben Rechtsgeschichte geschrieben. Das erkannte auch damals schon Robert Jackson, der US-Chefankläger in den Nürnberger Prozessen.
Der Vorzug, eine Gerichtsverhandlung über Verbrechen gegen den Frieden der Welt zu eröffnen, wie sie zum ersten Mal in der Geschichte abgehalten wird, legt eine ernste Verantwortung auf. Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen. Sie würde sonst eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben. Dass 4 Nationen, erfüllt von ihrem Sieg und schmerzlich gepeinigt von dem gesehenen Unrecht, nicht Rache üben, sondern ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Richterspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutsamsten Zugeständnisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.
So gut diese Prozesse auch durchgeführt worden sind, die Idee einer internationalen Strafgerichtsbarkeit, also schwere völkerrechtliche Verbrechen zu ahnden, konnte sich zunächst nicht durchsetzen. Die Staaten pochten auf Souveränität und der Kalte Krieg verhinderte eine Verständigung auf international gültige Strafrechtsnormen. Erst mit dem Zerfall der Sowjetunion kam wieder Bewegung in die Diskussion.
1993, fast ein halbes Jahrhundert nach den Nürnberger Prozessen, wurde das Tribunal für das ehemalige Jugoslawien eingerichtet. Und ein Jahr später folgte das für Ruanda. Carla Del Ponte ist nunmehr die 3. Chefanklägerin der UNO-Tribunale. Unter ihr und ihren Vorgängern, dem Südafrikaner Richard Goldstone und der Kanadierin Louise Arbour, entwickelten sich die Tribunale juristisch und politisch zu eigenständigen Institutionen. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die beiden Strafgerichtshöfe unter Berufung auf Kapitel 7 der UN-Charta ad hoc eingerichtet. Das heißt, sie sind nur für bestimmte Staaten und zeitlich begrenzt zuständig.
Die Fälle, mit denen sich die Tribunale beschäftigen müssen, grenzen dabei an geradezu unvorstellbare Grausamkeit. Rund 1 Million Menschen des Volksstammes der Tutsi wurden in Ruanda von April bis November 1994 von dem Volk der Hutu umgebracht. Durch die Errichtung eines internationalen Strafgerichtes für Ruanda hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch deutlich gemacht, dass er nicht bereit ist, solche Gräueltaten hinzunehmen oder gar als innere Angelegenheit anderer Staaten zu akzeptieren. Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda ahndet gemäß der Resolution 955 des Sicherheitsrates die Verbrechen, die im ruandischen Bürgerkrieg 1994 als
Teil eines breit angelegten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung aus nationalen, politischen, ethnischen, rassistischen oder religiösen Gründen verübt wurden.
In Ruanda lag zweifelsfrei ein interner Konflikt vor. Es ist jedoch umstritten, ob es sich im ehemaligen Jugoslawien auch um einen internen, das heißt einen Bürgerkrieg, oder um einen internationalen Konflikt gehandelt hat. In Den Haag jedoch hat der Gerichtshof 1996 im Fall Duško Tadić klargestellt, dass, so Stefan Vespi, Verletzungen der Gesetze und Gebräuche des Krieges nicht nur in internationalen, sondern auch in staatsinternen Konflikten strafbar seien. Dies sei ein weiteres Beispiel eines bahnbrechenden Entscheides im Völkerrecht.
Berufen hat sich das Gericht auf den sogenannten gemeinsamen Artikel 3, der in allen vier Genfer Abkommen vorkommt. Dieser Artikel bezieht sich auf bewaffnete Konflikte, die nicht internationalen Charakter haben. Mit ihm werden Mindestkriterien zum Schutz von Menschen festgelegt, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen. Die Genfer Konventionen verbieten
Angriffe auf das Leben und die Personen, namentlich Tötung jeder Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung, das Festnehmen von Geiseln, Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende Behandlung und Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten Gerichts.
Der Arbeitsbeginn der Gerichtshöfe war nicht einfach. Hing der Erfolg der Arbeit doch ganz wesentlich von der aktiven Unterstützung der Staatengemeinschaft ab. Richard Goldstone, erster Chefankläger, erinnert sich.
Zu der Zeit, als ich anfing, gab es eine Menge negativer Öffentlichkeit und die Tribunale genossen kein Vertrauen. Das größte Problem der Tribunale, insbesondere des Jugoslawien-Tribunals, mehr noch als des Ruanda-Tribunals, war der Mangel an ausreichender politischer Unterstützung von Seiten der westlichen NATO-Mächte, um die größten Kriegsverbrecher zu verhaften.
Jean-Paul Getty, der als Staatsanwalt beim Jugoslawien-Tribunal die Anfänge miterlebte, unterstreicht die Worte seines ehemaligen Chefs. Man habe ihnen damals zu verstehen gegeben, dass diese, so wörtlich UNO-Spielzeuge, den Friedensprozess nicht stören dürften.
Aus dem vermeintlichen Spielzeug haben sich Gerichtshöfe entwickelt, die wegweisend für die internationale Strafgerichtsbarkeit geworden sind. Carla Del Ponte.
Jugoslawien und Ruanda-Tribunal sind die ersten internationalen Gerichtshöfe, die sich mit der Durchsetzung des humanitären Völkerrechts befassen. Deshalb ist praktisch jeder Schritt der beiden Tribunale, jedes Urteil, jede Entscheidung, auch in prozessualen Fragen, im wahrsten Sinne bahnbrechend.
Laut Carla Del Ponte verfolgen die beiden Gerichtshöfe drei Ziele. Den Angeklagten sollen faire Prozesse gemacht werden. Die Gerichte wollen einen Beitrag zur Wiederherstellung und Sicherung des Weltfriedens leisten und die strafrechtliche Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen soll einen Beitrag zur Prävention darstellen. Für die militärischen und politischen Eliten ist das ein Novum, müssen sie doch nun mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen, wenn sie gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Slobodan Milosevic war der erste amtierende Staatschef, der angeklagt wurde. Und Carla Del Ponte zeigte sich zuversichtlich.
Doch, ich bin voller Hoffnung und ich glaube stark daran, dass Milosevic nach Den Haag muss, denn Jugoslawien-Tribunal ist auch für ihn da, nicht nur für die anderen.
Die Drahtzieher der Verbrechen sollen zur Verantwortung gezogen werden. Auch das Ruanda-Tribunal verfolgt diese Linie, die schon von dem Nürnberger Militärtribunal vertreten worden war. In Arusha, dem Sitz des Ruanda-Tribunals, ist der damalige Premierminister von Ruanda, Jean Kambanda, wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Navanette Mpilai, Präsidentin des Tribunals, berichtet von dem Verfahren gegen den früheren Bürgermeister Kigalis, Jean-Paul Akayescu.
The court heard all this evidence and found that the rapes were directed against.
Der Gerichtshof befand, dass die Vergewaltigung der Tutsi-Frauen darauf abzielte, die Tutsi-Bevölkerung als Ganzes zu zerstören. Und so stellten sie eine Verbindung zwischen der Vergewaltigung der Tutsi-Frauen und der Zerstörung der Tutsi-Bevölkerung her. Und deswegen kann Vergewaltigung Völkermord bedeuten. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Vergewaltigung als Völkermord strafrechtlich verfolgt und verurteilt wurde. Und das, obwohl der Angeklagte selber keinen Menschen tötete und keinen Menschen vergewaltigte. Die Tatsache, dass er in der Position war und die Autorität hatte, es anderen zu befehlen oder sie dazu zu ermutigen, machte ihn nach den Statuten des Tribunals gleichermaßen schuldig.
The fact that he was in a position of authority and ordered or encouraged others to do it makes him equally guilty under the statute of the tribunal.
Straftatbestand sexuelle Gewalt. Bereits nach der Haager Landkriegsordnung von 1907 ist Vergewaltigung im Krieg grundsätzlich ein Verbrechen. Zum ersten Mal aber wurde in Arusha die Auffassung vertreten, Vergewaltigung könne auch eine Form des Völkermords darstellen. Zumal nicht nur Frauen davon betroffen sein müssen. Stefan Wesby.
Gerade auch in Ruanda wird deutlich, dass es nicht stimmt, dass Vergewaltigung wie Plünderung eine automatische Konsequenz des Kriegs ist. Es hat sich gezeigt, dass es durchaus nicht so sein muss, dass die Soldaten einfach vergewaltigen, weil sie es wollen, sondern dass ihr Verhalten unter Umständen Teil einer systematischen Strategie, einer Kriegsvorgehensweise sein kann. An der sexuellen Gewalt gegen Männer wird dieser Aspekt des Kampfmittels, der Demütigung des Gegners, ebenfalls sichtbar. Und ich glaube, darum geht es auch bei diesen sexuellen Delikten im Krieg. Die öffentliche Zerstörung der Persönlichkeit.
Bei aller Anerkennung, die die Arbeit der Tribunale in der Öffentlichkeit fand, wurden dennoch auch kritische Stimmen laut. Denn die Tribunale sind nicht aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages entstanden, sondern sie sind vom Sicherheitsrat als eine Art Zwangsmaßnahme errichtet worden. Der bosnische Serbe General Tadic wurde 1994 in Deutschland verhaftet. Sein Fall wurde als erster vor dem Jugoslawien-Tribunal verhandelt. Tadic bestritt die Legitimität des Gerichtshofes. Über die Rechtmäßigkeit der UN-Gerichte befand in diesem Fall das Gericht selber. Sowohl erstinstanzlich als auch im Berufungsverfahren beurteilten die Haager Richter die Einrichtung des Tribunals durch den UNO-Sicherheitsrat als rechtmäßig. Carla Del Ponte erläutert hierzu.
So wurde entschieden, dass ein internationales Gericht wie das Jugoslawien-Tribunal über seine eigene Zuständigkeit befinden dürfe, also die Kompetenz habe. Dieses deutsche Wort wurde übrigens im englischen Urteil ausdrücklich verwendet. In der Folge bejahte das Gericht dann seine eigene Legalität, indem es ausführte, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durchaus berechtigt gewesen sei, im Rahmen der UN-Charta des Jugoslawien-Tribunal einzurichten, falls dies zur Wiedererstellung und Aufrechterhaltung des Friedens diene. Dies hatte der Angeklagte Tadic bestritten. Und solche Erwägungen sind natürlich Meilensteine in der Entwicklung des Völkerrechts.
Dass die zwei internationalen Strafgerichtshöfe eine derartige Machtfülle haben und über ihre eigene Zuständigkeit und die Verfahrens- und Prozessordnung bestimmen können, liegt nicht zuletzt daran, dass es bisher solche Tribunale nicht gab und übergreifende Vorgaben fehlen. Damit gäbe es auch nicht die sonst übliche Gewaltenteilung, erklärt Stefan Wesby.
Weiter ist auch erstaunlich, dass die Richter auch in der Berufungskammer sitzen können. Sie wechseln sich also ab, natürlich nicht im gleichen Verfahren, aber trotzdem als Richter in den sogenannten Trial Chambers, also den Strafkammern, und der Appeals Chamber, dem Berufungsverfahren. Weiter können die Richter, nachdem sie die Verfahrensordnung aufgestellt haben, als Gesetzgeber also, können Sie die Verfahrensordnung auch ändern, was Sie schon mehrmals gemacht haben. Ich glaube, bis heute ist es mehr als 20 Mal wurden die Regeln seit 1994 angepasst.
Kritiker des militärischen Eingreifens im Kosovo werfen der NATO insbesondere vor, dass diese sogenannte humanitäre Aktion ohne Mandat des Sicherheitsrates erfolgt sei. Aber es fällt nicht in die Zuständigkeit des Jugoslawien-Tribunals, über den erhobenen Vorwurf des Angriffskrieges seitens der NATO zu befinden. Dies kann nur der Internationale Gerichtshof klären.
Einige Vorwürfe gegen die NATO müssen von den Tribunalen untersucht werden. Beispielsweise die Behauptung von Amnesty International und Human Rights Watch, die NATO habe durch die Art der Kriegsführung bestehendes Völkerrecht verletzt. Hans-Joachim Heinze, Dozent am Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht, meint aber:
Nun ist für das Jugoslawien-Tribunal eine Zuständigkeit gegeben ab dem 01.01.1990 für Taten, die auf dem Gebiet des früheren Jugoslawien begangen wurden und die Verbrechen, Kriegsverbrechen darstellen. Es wurde keine Beschränkung für die Zuständigkeit des Gerichtshofs angegeben. Und folglich fielen auch die Maßnahmen der NATO im Rahmen der Intervention im Kosovo unter den Geltungsbereich der Zuständigkeit des Internationalen Jugoslawien-Tribunals.
So hatte das Tribunal zu prüfen, ob das Beweismaterial ausreichte, um ein Ermittlungsverfahren gegen die NATO zu eröffnen. Beweismaterial, das die Vorwürfe belegen sollte, dass die NATO auch zivile Ziele angegriffen habe, wie das Belgrader Fernseh- und Rundfunkgebäude und ein Dorf. In einem internen Ausschuss des Jugoslawien-Tribunals wurden die Vorwürfe gegen die NATO geprüft, ob tatsächlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen die Genfer Konvention seitens der NATO begangen worden sind. Im Juni 2000 legte dieser Ausschuss einen 44-seitigen Bericht vor. Wegen der großen Brisanz des Themas wurde der Bericht entgegen den Haager Gepflogenheiten veröffentlicht. Mit dem Ergebnis, dass die NATO nach den vorliegenden Dokumenten kein humanitäres Völkerrecht verletzt habe.
Auf Initiative des schwedischen Ministerpräsidenten Göran Persson hat zudem eine unabhängige Kommission die Vorgänge im Kosovo untersucht. Deren Vorsitzender war Richard Goldstone.
Unser Bericht lag Ende Oktober vor. Wir hatten einen engen Kontakt zu dem Sekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan. Wir akzeptierten den internen Bericht, den Carla del Ponte veröffentlicht hatte. Es stünde nicht genügend Beweismaterial zur Verfügung, um Kriegsverbrechen seitens der NATO an einzelnen Personen zu untersuchen. Wir akzeptierten diesen Bericht. Gleichwohl waren wir sehr kritisch gegenüber dem Einsatz von Clusterbomben. Besonders bei einer humanitären Intervention in einem humanitären Krieg im Vergleich zu einem konventionellen Krieg gegen eine andere Armee fanden wir, dass zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden sollten.
Die UN-Gerichtshöfe funktionieren. Und die Arbeit, die dort geleistet wird, stellt trotz einiger Kritik einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts dar. Weitere Gerichtshöfe sollen folgen, in Sierra Leone, Osttimor und im Kosovo. Im Februar dieses Jahres hat der kambodschanische Verfassungsrat die Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofes gebilligt. Die Verbrechen des Diktators Pol Pot sollen nun endlich aufgeklärt werden. Hintergrund: Bis zu 2 Millionen Menschen, so die Schätzungen, sollen die Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 in Kambodscha umgebracht haben.
Das Recht schweigt, wo die Waffen sprechen. Das berühmte Cicero-Zitat stimmt so nicht mehr. Bisheriger Höhepunkt der Entwicklung der internationalen Strafgerichtsbarkeit ist das Statut von Rom, das 1998 von 120 Staaten unterzeichnet wurde. Mittlerweile haben rund 140 Staaten unterzeichnet. Ein ständiger internationaler Strafgerichtshof wird etabliert werden, sobald 60 Staaten das Statut ratifiziert haben. Bis heute haben dies knapp 30 getan. Richard Goldstone.
Ich denke, es ist der Arbeit des Ruanda- und des Jugoslawien-Tribunals zu verdanken, dass der internationale Strafgerichtshof errichtet werden wird. Ohne die Erfolge der Tribunale hätte Mitte 1998 keine internationale Konferenz in Rom stattgefunden. Ich erwarte, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre der internationale Gerichtshof loslegen kann.
And my expectation is within about 2 years the International Criminal Court should be up and running.
Das war Hintergrund Politik. Heute: Das Recht schweigt nicht mehr da, wo die Waffen sprechen. Aufgaben und Möglichkeiten der Kriegsverbrechertribunale. Eine Sendung von Jele Pilar Weißkopf, Redaktion Claudia Sanders. Morgen im Hintergrund Politik: Erst gefeiert, dann weggeworfen.
zurück aus Afghanistan und Tschetschenien, wie Russland mit seinen Veteranen umgeht. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare.
Deutschlandfunk.